SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Schwere Kämpfe in Mosul. Irakische Truppen dringen erstmals in die IS-Hochburg ein. Was 5 Rappen bewirken können. Ab heute gibt es die weißen Plastiksäckchen bei der Migros nicht mehr gratis. Und das bringt's. Dann der gewaltsame Tod eines Fischhändlers treibt in Marokko Tausende auf die Straßen.
Sie fühlen sich verächtlich behandelt, ungerecht behandelt, sie leiden unter Korruption. Sie identifizieren sich mit diesem Bild eines jungen Mannes, der von einer Maschinerie zerquetscht wird.
Sagt der Maghreb-Kenner Beat Staufer im Rendezvous-Gespräch. Und vor 20 Jahren ging in Katar Al Jazeera auf Sendung und revolutionierte die Fernsehwelt im arabischen Raum. Und heute, wie steht es mit der kritischen Distanz? Wir reden darüber im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Fabian Schlurp mit den Nachrichten.
Nachbeben haben in den bereits verwüsteten Regionen Italiens weitere Gebäude einstürzen lassen. Die italienische Erdbebenwarte gibt die Stärke des größten Nachbebens von heute früh mit 4,7 an. Es stürze alles ein und das, was nicht einstürze, sei nicht stabil, sagte etwa der Bürgermeister des Ortes, Castel Sant'Angelo Sulnera, gegenüber italienischen Medien. Auch Behördenvertreter anderer Dörfer melden neue Schäden und äußern ihre Verzweiflung. Die neuen Nachbeben seien teilweise bis nach Ancona und Rom zu spüren gewesen. Die Steuern und Abgaben sollen in der Schweiz auf 30% der Wirtschaftsleistung sinken. Dieses langfristige Ziel strebt die SVP mit ihrer Finanzpolitik an. Nach den Berechnungen der SVP liegt die sogenannte Fiskalquote derzeit bei knapp 40%. Der Staat sei in den letzten 2 Jahrzehnten wesentlich schneller gewachsen als die Wirtschaft. Das sei zu korrigieren. Die SVP fordert deshalb den Bundesrat auf, zu prüfen, auf welche Aufgaben der Staat verzichten könne. Gespart werden müsse vor allem in Bereichen, die am stärksten gewachsen seien, so beim Bundespersonal, in der Entwicklungshilfe und im Asylbereich. Schweizer Detailhändler haben im September weniger verkauft als noch vor einem Jahr. Der Umsatz lag teuerungsbereinigt 2,3% tiefer als im September 2015, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Damit hält der Umsatzrückgang an, der Anfang 2015 begonnen hat. Für den Umsatzrückgang maßgeblich verantwortlich sind die Nicht-Lebensmittelgeschäfte, wie zum Beispiel Kleiderschuhe und Haushaltsgeräte. Hier sank der Umsatz, um Preisänderungen bereinigt, um 4,4%. Zulegen konnten hingegen Lebensmittel, Getränke und Tabakläden. Deren Umsatz stieg ohne Teuerung um 0,2%. YouTube-Nutzer in Deutschland können bald wieder mehr Musikvideos auf der Internetplattform ansehen. YouTube hat sich mit der Verwertungsgesellschaft GEMA nach einem jahrelangen Streit auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Demnach bezahlt YouTube jedes Mal eine Entschädigung, wenn ein Musikvideo eines Künstlers abgespielt wird, der von der GEMA vertreten wird. Wie hoch der Betrag ist, gaben die beiden Seiten nicht bekannt. Wegen des Streits waren seit 2009 hunderte Musikvideos gesperrt. YouTube hatte sich bisher geweigert, für die Musikvideos zu bezahlen. Die führende Politikerin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, ist zu einem 5-tägigen Besuch in Japan eingetroffen. Geplant sind unter anderem ein Treffen mit Japans Premierminister Shinzo Abe und ein Treffen mit Studenten der Kyoto-Universität. Zuvor war Aung San Suu Kyi bereits in China, den USA und Indien. Ihr Ziel ist es, Myanmar, das frühere Burma, im Ausland als Investitionsziel bekannt zu machen. In Pakistan will das oberste Gericht Korruptionsvorwürfe gegen den Regierungschef Nawaz Sharif untersuchen lassen. Es werde eine Kommission dazu eingesetzt, sagte einer der Richter während einer Anhörung in der Hauptstadt Islamabad. Es geht um Auslandkonti, die von den Kindern Sharifs kontrolliert werden und deren Existenz durch die sogenannten Panama Papers ans Licht gekommen waren. Oppositionsführer Imran Khan begrüßte die Entscheidung des Gerichts. Er sagte eine Massendemonstration ab, die für morgen in der Hauptstadt geplant war. Die japanische Notenbank hält an ihrer Geldpolitik vorerst fest. Nach zweitägigen Beratungen entschied sie, die Strafzinsen bei minus 0,1% zu belassen. Die Geldpolitik soll helfen, dass mehr Kredite vergeben werden und die Teuerung anzieht. Diese liegt zurzeit bei 0%. Das lähmt die Wirtschaft. Die Konsumenten verschieben ihre Anschaffungen, weil sie auf noch tiefere Preise hoffen. Die Notenbank hofft nun, dass die Inflation bis März 2018 auf 1,5% steigt. In Deutschland beendet der Fußballer Miroslav Klose seine Karriere. Der 38-jährige Klose werde nun ein Ausbildungsprogramm beginnen, um später als Trainer zu arbeiten, teilt der Deutsche Fußballbund mit. Klose bestritt für Deutschland 137 Länderspiele und schoss dabei 71 Tore, so viele wie kein Deutscher vor ihm. 2014 wurde er mit dem deutschen Team in Brasilien Weltmeister. Das Wetter: am Nachmittag löst sich der Hochnebel vielerorts auf und es scheint mit Schleierwolken die Sonne. Morgen Vormittag liegt stellenweise noch Nebel, sonst scheint zeitweise die Sonne. Am Nachmittag fällt am Alpen-Nordhang gebietsweise etwas Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad.
In Irak haben die Elitetruppen der Armee den Stadtrand der IS-Hochburg Mosul erreicht, zwei Wochen nach dem Beginn der Großoffensive. Am Fernsehen zeigte sich der irakische Premier Abadi siegesgewiss und rief die Dschihadisten in ihrer letzten irakischen Bastion auf, sich zu ergeben. Aus Erbil in Nordirak berichtet Philipp Scholkmann.
Die Spitzen der irakischen Truppen kämpfen im Vorort Kokshali. Darin stimmen alle Berichte von der Front überein. Nur noch die Ringstraße und ein Industriegelände trennen demnach diese amerikanisch trainierten Antiterroreinheiten vom eigentlichen Stadtgebiet von Mosul. Der Widerstand aber sei heftig, heißt es. Die nordirakische Millionenstadt erstreckt sich auf zwei Seiten des Flusses Tigris. Die östliche Tigrisseite von den Dschihadisten zurückzuerobern, das wäre das erste Ziel. Doch so triumphierend die Kommentare der Generäle sind, was den Vorstoß bis an den Stadtrand betrifft, so vorsichtig sind sie, wenn es darum geht, was jetzt kommen könnte. Was vor den Befreiern Mosuls steht, sind keine verstreuten Dörfer mehr in einer weiten Ebene. Es ist dicht bebautes Wohngebiet. Es könnte ein langer und verlustreicher Häuserkampf werden, Straße für Straße. Befürchtet wird, dass die Extremisten mehr noch als bisher versuchen, mit Sprengfallen und Selbstmordkommandos den Vormarsch zu bremsen, dass Hunderttausende Zivilisten in diesen Kämpfen zu Geiseln werden. Der irakische Premierminister Abadi appellierte an die Bewohner von Mosul, in ihren Häusern zu bleiben, so sie denn können. Es gibt Berichte, wonach bereits Tausende als menschliche Schutzschilde vor Stellungen der Dschihadisten zusammengetrieben worden seien, dass Ansätze des Aufstands mit Massenexekutionen niedergeschlagen werden. Aus dem Umland von Mosul sind in den letzten zwei Wochen gegen 20.000 Menschen geflohen. Sie werden in Notlagern rings um das Operationsgebiet dieser Großoffensive aufgenommen. Auch in der Vorstadt Kokshali rannten offenbar Bewohner mit weißen Fahnen den Angreifern entgegen. Die Fortschritte allerdings bleiben sehr ungleich. Im Süden stehen die regulären irakischen Truppen noch immer mehr als ein Dutzend Kilometer von Mosul entfernt und auch im Norden und Nordosten liegt die Front ein gutes Stück zurück. Kurdenführer Barzani bekräftigte, dass seine Peschmerga-Truppen beim Einmarsch in die Stadt Mosul selbst nicht mitmachen werden. Sie konzentrieren sich auf die Gebiete im Umland, auf welche die Kurden Anspruch erheben. Auf der anderen Seite von Mosul, auf halbem Weg zwischen der Großstadt und der syrischen Grenze, sind die schiitischen Milizen aus dem Südirak aufmarschiert. Sie sollen die Nachschubwege der Dschihadisten aus dem syrischen Teil ihres schrumpfenden Kalifats erschweren.
Uhr, Sie hören Rendezvous später in der Sendung mit diesen Themen. Von den Roten Khmer vertrieben, von der heutigen Regierung geächtet. In einem ehemaligen Kino in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh leben Verlierer von einst und heute. Wir haben dieses Symbol des Elends besucht. Und kurz vor eins, Ärztinnen und Ärzte sind beim Thema Sterben schnell überfordert. Eine Untersuchung aus Basel zeigt,
dass die den Fragen zum Lebensende oft hilflos gegenüberstehen.
Wir kennen das alle. Noch rasch zu Migros oder Coop. Die Einkäufe nehmen wir dann in einem der kleinen weißen Knistersäckchen mit nach Hause. Doch ab heute kosten diese Säckli bei der Migros 5 Rappen. Und auch bei Coop sind sie bald nicht mehr umsonst. Die Detailhändler haben die Gebühr auf Druck der Politik eingeführt. Wie kommt das bei der Kundschaft an? Monika Glauser hat sich am Eigerplatz in Bern umgehört.
Ich finde das super. Weil es ist nur eine Bequemlichkeit, wenn man keins dabei hat.
Ich komme von Holland, da zahlt man schon lange in jedes Geschäft 30 Cent für eine Plastiktasche. Also man muss einfach selber schauen, dass man eine mit hat.
nicht gut.
Gut, weil es unnötig ist, so viel Plastik umzutragen.
Eigentlich nicht so schlecht. Ja, ich glaube, 5 Rappen tut jetzt nicht so weh.
Ja, ich habe kein Problem damit. Also, es ist sicher gut halt für die Umwelt, dann kann man halt noch etwas dazugeben.
Nicht schlecht, da liegen nicht so viel rum.
Ja, ich finde es nicht schlimm, es sind nur 5 Rappen.
Ich finde es gut für die Umwelt, mache es richtig.
Ich brauche keine, ich kann das Zeug so mitnehmen, es passt.
Ironik für die Umwelt.
5 Rappen für ein Plastiksäckli, viele stört das also kaum. Wohl auch darum, weil 5 Rappen nicht so wehtun. Trotzdem dürfte bereits dieser symbolische Preis der Umwelt etwas bringen. Klaus Ammann erklärt warum.
Für einen 5-Räppler kriegt man heute kaum mehr etwas. Wenn man ihn nun für ein Plastiksäcklein hinlegen muss, so spüre man das zwar im Portemonnaie kaum, sagt Reto Völmi, Leiter des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung der Uni St. Gallen. Aber
solche kleinen Beträge, wenn man sie häufig zahlen muss, haben die eigentlich eine stärkere Wirkung als der reine monetäre Effekt.
Der 5-Räppler wirkt also allein schon deshalb, weil man ihn häufig aufwerfen muss. Reto Völmi.
Ein Beispiel dafür ist, dass Inflation viel stärker spürbar ist, wenn es Güter des täglichen Bedarfs wie Milch, Benzin betrifft, während Güter wie Möbel, wenn deren Preise ändern, das merkt man viel weniger stark, obwohl die zahlenmäßig natürlich viel stärker ins Gewicht fallen können.
Und schließlich wirke der 5-Räppler aufs Plastiksäcklein auch, weil er einem Gegenstand einen Preis gibt, der bisher gratis war. Der 5-Räppler als Signal.
Dass, wenn man eben diese Plastiksäcke verwenden muss, dass man Ressourcen verbraucht. Das hat man vielleicht vorher schon gewusst, aber wird durch das Signal des kleinen 5-Räpplers stärker bewusst. Das heisst, wenn man sich umweltfreundlich verhalten will, wird man stärker auf diese Plastiksäcke verzichten wollen.
Der Sinn der Maßnahme sei wohl den allermeisten Kunden klar und damit die wichtigste Grundbedingung einer Lenkungsabgabe erfüllt, glaubt Wirtschaftsforscher Reto Völmi. Kommt dazu, dass wohl viele auf das Plastiksäcklein verzichten werden, allein schon, weil sie sonst die Kassierin oder den Kassier darum bitten oder ihnen zumindest mitteilen müssten, dass sie ein Plastiksäcklein benötigten. Erfahrungen aus dem Kanton Waadt, wo die Migros zeitweise einen Preis für Plastiksäcklein eingeführt hatte, zeigten, dass Lenkungsabgaben, auch kleine, auf Akzeptanz stoßen und funktionieren, sagt Reto Völmi von der Uni St. Gallen. Ähnliche Erfahrungen habe man mit den Papiersäcken gemacht, die an der Kasse bereits seit längerem 20 Rappen kosten. Der Wirtschaftsforscher ist deshalb zuversichtlich.
Ich denke, dass diese 5 Rappen echt erfolgreich sind. Wie erfolgreich sie sind, also wie stark eine Reduktion sein wird, das muss ich noch weisen.
Das erklärte Ziel der Detailhändler ist es, die Menge der Plastiksäcke in den nächsten Jahren um 80% zu reduzieren.
Der Tod eines Fischhändlers führt in Marokko zu Demonstrationen im ganzen Land. In mehreren Städten sind gestern tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen den gewaltsamen Tod des 31-Jährigen zu protestieren. Der Fischhändler wollte verhindern, dass die Polizei seinen Fisch beschlagnahmt und vernichtet und wurde in der Presse eines Müllwagens zerquetscht. Ich habe den Journalisten und Maghreb-Kenner Beat Staufer gefragt, was wissen Sie über die Umstände, die zum Tod dieses Fischhändlers geführt haben?
Die Umstände sind bis jetzt nicht geklärt. Es gibt Augenzeugen, die wollen gesehen und gehört haben, wie ein Polizist dem Chauffeur des Müllwagens den Befehl gegeben hat, die Presse in Bewegung zu setzen, die Presse zu aktivieren und damit den Tod eben dieses Fischhändlers verursacht hat. Denkbar ist aber auch, dass es sich um ein Missverständnis handelt oder dass der Fischhändler vielleicht sogar Selbstmord begangen hat, indem er sich eben in den Müllwagen geworfen hat. Das muss zuerst einmal eine Untersuchung abklären.
Es ist bestimmt jetzt ein sehr außergewöhnlicher Vorfall. Trotzdem steht er exemplarisch für den Umgang der Behörden mit der Bevölkerung.
Viele junge Marokkaner sehen das so. Sie fühlen sich verächtlich behandelt, ungerecht behandelt, sie leiden unter Korruption. Sie identifizieren sich mit diesem Bild eines jungen Mannes, der von einer Maschinerie zerquetscht wird. Und dieses Bild, dieses Gefühl, das wird als Hogra bezeichnet, eben dieser verächtliche Umgang. In dem Sinn denke ich, dass dies ein ganz starkes Bild ist, das eben bei vielen Menschen etwas auslöst.
Sind diese Demonstrationen denn organisiert, koordiniert?
Nach meinen Informationen wurden die Demonstrationen in den anderen Städten des Landes zwar organisiert von Menschenrechtsgruppen und anderen Nichtregierungsorganisationen, aber es sind dann unerwarteterweise Tausende von Leuten dazugekommen, die man eigentlich nicht erwartet hat. Und in dem Sinn ist die ganze Sache doch sehr überraschend.
Wie reagieren denn die Behörden auf die Proteste? Lassen sie diese Leute gewähren?
Die Behörden versuchen natürlich, die Volkswut zu dämpfen. Der König hat den Innenminister zur Familie des Verstorbenen geschickt mit einer Entschuldigung. Er hat eine Untersuchung angeordnet. Die Frage ist einfach, ob das genügt, um diese aufgeheizte Stimmung zu dämpfen und ob wirklich Verantwortliche für diesen tragischen Unglücksfall bezeichnet werden und auch sanktioniert werden.
Können Sie schildern, unter was für Umständen diese Leute, die jetzt da auf die Straße gehen, leben?
Diese Menschen leben meist unter sehr schwierigen Bedingungen. Sie haben gar keine Arbeit oder arbeiten als Taglöhner unter prekären Bedingungen. Sie leben in sehr einfachen Wohnsiedlungen am Rand der großen Städte, die gelegentlich in Bidonvilles münden. Und sie haben keine soziale Absicherung und eine minimale medizinische Versorgung. Demgegenüber steht eine prasserische Oberschicht. Dazu gehört auch der Palast. Es gibt einen unglaublichen Kontrast zwischen dieser Luxuswelt und der Welt, in der sicher gegen 10 Millionen Marokkaner leben müssen. Und das ist doch eine Art sozialer Zeitbombe.
Marokko ist eine konstitutionelle Monarchie. Der arabische Frühling 2011 hat zu Reformen und zu einer Verfassungsänderung geführt. Was hat sich denn für die Menschen in Marokko seither verändert?
Für die Menschen, vor allem die einfachen Menschen, hat sich nichts verändert. Die Verfassung ist etwas sehr Abstraktes. Die Gesetze, die müssen zuerst noch erlassen werden. Da gibt es eine Blockade. Und im Alltag dieser Menschen, das kann man ganz klar sagen, vor allem dieser armutsgefährdeten Menschen, hat sich nichts geändert. Sie spüren nichts von einer neuen Politik ihnen gegenüber.
Der Tod dieses Fischhändlers in Marokko weckt Erinnerungen an Tunesien, wo der arabische Frühling ausgelöst wurde durch einen Gemüsehändler, der sich angezündet hat. Ihre Einschätzung, Beat Stauffer, haben die aktuellen Proteste das Potenzial für Unruhen im ganzen Land?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Die Erfahrung der letzten 5,5 Jahre bezüglich der arabischen Aufstände sind ja außerordentlich ernüchternd. Und von dem her gesehen würde ich davon ausgehen, dass die marokkanische Bevölkerung nicht wagt, großflächige Aufstände loszutreten in der Hoffnung auf eine demokratische Änderung. Was aber denkbar ist, dass es zu Aufständen kommt, unkoordinierten, spontanen, gewalttätigen Aufständen, die sehr schwer zu kontrollieren sind. Das ist leider eine denkbare Möglichkeit.
Sagt Beat Stauffer, er ist Journalist mit dem Spezialgebiet Maghreb. In 12 Minuten ist es 1. Es war einmal das berühmteste Kino der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh, das Kino Heimtschit, mitten im Stadtzentrum. Doch dann marschierten 1975 die Roten Khmer in Phnom Penh ein, vertrieben die Menschen und beraubten sie ihrer Kultur und Identität. Heute ist das einstige Kino ein Slum, die Heimat von 90 Familien, von Bettlern, Drogensüchtigen und Prostituierten. Es sind die Verlierer von damals und von heute. Karin Wenger.
Unter dem Dach hängen die Fledermäuse. Es müssen Tausende sein. Sie piepsen und kacken auf die Bewohner, die sich in der Dunkelheit des verlassenen Kinos in kleinen Verschlägen eingerichtet haben. Männer liegen im Drogenrausch am Boden. Ein Abwasserrohr ist geborsten. Der Gestank ist unerträglich. An der Außenwand des Gebäudes führt eine rostige Treppe hoch. Zu oberst, gleich unter dem Dach, wohnt die 70-jährige Chan Sopia mit ihrer Familie. Sie war eine der ersten, die 1980 ins verlassene Kino zog. Einen Kinofilm habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen, sagt Chan Sopia und befingert mit ihren langen, rot lackierten Nägeln ein Loch in ihren Leggings. Nach dem Ende der Roten Khmer ging ich zuerst zurück in mein Dorf. Doch dort gab es nichts mehr zu essen. Deshalb kam ich nach Phnom Penh. Zuerst lebte ich auf der Straße, dann zog ich hier ein. Das Kino war bereits damals eine stuhllose, leere Betonhülle. Filme waren unter den Roten Khmer verboten. Filmemacher, Schriftsteller, Journalisten, Intellektuelle wurden umgebracht. Die neuen Herrscher richteten das Land zugrunde, ermordeten schätzungsweise 2 Millionen Menschen, einen Viertel der Bevölkerung, oder ließen sie verhungern. Auch 7 von Chan Sopias Geschwister starben. Sie selbst entkam dem Tod nur knapp. Ich war hungrig und aß eine Kartoffel. Es war mein eigenes Feld, meine Kartoffel. Aber unter den Roten Khmer gehörte uns nichts und wir bekamen nur wässrige Reissuppe. Sie sagten, ich habe die Kartoffel gestohlen und müsse umerzogen werden. Das bedeutete den Tod. Deshalb bin ich geflohen. Ihre Tochter Chanta ließ sie in der Obhut ihres Vaters. Das damals kleine Mädchen musste aus einem Versteck zusehen, wie ihr Großvater erschossen wurde. Heute ist Chanta 47 und lebt ebenfalls im Kino. Noch immer treiben ihr die Erinnerungen Tränen in die Augen. Ich war alleine, verlassen. Ich war klein und hungrig. Wie alle Kinder musste ich hart arbeiten und Kudung sammeln. Als meine Mutter später zurückkam, um mich zu holen, erkannte ich sie nicht wieder. Chanta hat 2 erwachsene Töchter, die beide in einer Bar gearbeitet und dort ihr Glück gesucht hatten. Die eine hat einen deutschen Koch geheiratet, ihre Schwester Chan Lida einen australischen Lastwagenfahrer. Doch nach der Hochzeit kehrte die bildhübsche 31-jährige Chan Lida wieder ins Kino zurück. Die Hochzeitsfotos hat sie in Plastik verpackt und an die Wand geklebt.
Really in love with Australia, but it is very difficult because I am really poor.
Ich liebe Australien, aber ich habe keine Arbeit gefunden. Ich bin arm und habe meine Schule nicht beendet. Niemand wollte mich als Coiffeuse anstellen. Aber mein Mann ist gut. Er schickt meiner Familie Geld, nicht wie der Mann meiner Schwester, ein elender Säufer. Meine Schwester lebt wie eine Sklavin in Deutschland. Wenige Meter neben Lida klettern 2 blonde, hellhäutige Kinder über einen jungen Mann, der im Drogenrausch am Boden liegt. Ihr Vater war ein australischer Minenarbeiter. Er starb an einem Herzinfarkt. Jetzt leben die Kinder bei den Großeltern unter dem löchrigen Dach. Doch auch die Welt im Kino ist ständig bedroht. Die Regierung werde das Gebäude räumen und an einen Investor verkaufen, heißt es seit Jahren. Die Regierung meine es ernst, sagt Regierungssprecher Pai Sipan.
We evict them. We're going to evict them. Go to where you're from.
Wir werden sie vertreiben, alle. Diese Leute sollen zurück aufs Land, wo sie hergekommen sind. Sie wohnen im Kino, weil sie nicht auf dem Feld arbeiten wollen, weil sie Bettler sein wollen.
They want to be a beggar. They can make easy money. Okay?
Das klingt bitter in den Ohren der 70-jährigen Chan Sopa, die aus Hunger aus ihrem Dorf in die Stadt geflohen ist. Ich will die Vergangenheit vergessen und die Erinnerungen begraben, sagt sie. Ihre Enkelin Lida hat das Pol Pot-Regime nicht mehr erlebt. Und doch glaubt Lida, dass die Roten Khmer auch ihr Leben beeinflusst haben.
It's really affect my family. If we don't have Khmer, I think my
wären die Roten Khmer nicht gewesen, hätte auch ich eine bessere Zukunft. Doch in Kambodscha gibt es keine Zukunft für mich. Es ist gefährlich hier, die Regierung ist korrupt, die Schulen schlecht. Hier will ich kein Kind zur Welt bringen. Wie einst ihre Mutter und ihre Großmutter wird sie deshalb versuchen, anderswo ein neues Leben zu beginnen. Ihr Mann hat ihr versprochen, bald Geld für das Flugbillett zu schicken.
Die Reportage von Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger hier im Rendezvous. Weltweit gedenken Katholiken heute zu Allerheiligen ihrer Verstorbenen. Es ist ein Tag, an dem sich viele mit dem Tod, vielleicht auch mit dem eigenen, beschäftigen.
Doch über das Sterben zu reden, fällt vielen schwer. Die öffentliche Diskussion wird zunehmend vom Thema Sterbehilfe dominiert. Dabei steht diese für viele gar nicht im Vordergrund. Das zeigt eine Studie einer Basler Forschergruppe. Sie hat erstmals die Sterbewünsche schwerkranker Menschen untersucht. Marlene Sandre.
Was meint ein Mensch, wenn er sagt, dass er sterben möchte? Heike Gudert sucht seit Jahren Antworten auf diese Frage. Die Palliativmedizinerin ist leitende Ärztin im Hospiz im Park in Arlesheim, Kanton Basel-Land.
Wir haben Menschen, die von einer unheilbaren Krankheit betroffen wurden, interviewt zu ihren Wünschen, zu ihrem Leben, zu ihrem Sterben und zu ihrer Endlichkeit. Dazu haben wir die Angehörigen befragt, wie sie diese Situation des Betroffenen sehen und die Behandelnden.
Fast 260 Interviews hat das Forschungsteam um Heike Gudert in den letzten 8 Jahren geführt, mit dem Ziel, besser zu verstehen.
Ich glaube, dass wenn wir ganz generell in der Medizin Menschen eine bestmögliche Behandlung anbieten möchten und auch die Begleitung am Lebensende oder zum Lebensende hin, dann müssen wir zuerst verstehen, was sie möchten.
Dies würde zu wenig getan. Stattdessen dominiere das Thema Sterbehilfe die öffentliche Diskussion. Diese stelle die Selbstbestimmung des Schwerkranken in den Vordergrund. Aber, sagt die Palliativärztin,
ich finde es gefährlich, dass wir das auf diese Autonomie-Debatte reduzieren. Ich denke, da tun wir den Betroffenen keinen Gefallen mit, so wie wir jetzt diskutieren.
Im Gegenteil, unheilbar kranke Menschen fühlen sich zum Teil unter Druck gesetzt. Und das, obwohl der begleitete Suizid für die allermeisten von ihnen gar nicht in Frage komme. Wenn die Selbstbestimmung über den Tod im Vordergrund stehe, sagt Heike Gudert, dann fühlten sich die Betroffenen noch mehr als Last für die gesamte Gesellschaft. Und dieses Gefühl, zur Last fallen, sei sowieso bei vielen Patientinnen und Patienten präsent. Um die Diskussion in eine andere Richtung zu lenken, hat Heike Gudert Sterbewünsche kranker Menschen untersucht und herausgefunden, dass diese sehr individuell sind, je nach persönlicher Geschichte und Krankheit. Und sie würden sich auch verändern im Verlauf der Krankheit, je nachdem, ob beispielsweise Schmerzen da seien. Auch moralische und religiöse Vorstellungen über das eigene Leben spielten eine entscheidende Rolle. Letztlich hänge ein Sterbewunsch auch von der Persönlichkeit ab. Jemand, der gern die Kontrolle behält, hadert, wenn er plötzlich gepflegt werden muss. Deutlich zeigte die Studie auch, dass das Bedürfnis, über den Tod zu sprechen, sehr früh da sei. Schon mit der Diagnose würden sich die Menschen fragen:
Wie lange lebe ich noch? Wie werde ich leben? Wie werde ich auch sterben? Werde ich das aushalten? Was wird aus meinen Angehörigen? Und ich denke, die Medizin muss hier mehr Plattformen bieten, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und auch Hilfestellungen zu bieten für die Menschen, die dazu Fragen haben. Und das sind ganz viele.
Heike Gudert nennt es Plan B. Und genau über diese zentralen Fragen würden viele Patienten mit ihren behandelnden Ärzten nicht sprechen können. Die Gespräche hätten gezeigt,
dass gerade bei Ärztinnen und Ärzten, die halt letztlich die Entscheidungsfindung mitprägen müssen, weil sie mitverantwortlich sind, dass die den Fragen zum Lebensende oft hilflos gegenüberstehen.
Hilflos, weil diese Gespräche sehr schwierig seien. Das Vertrauen zwischen Arzt und Patient stehe auf dem Spiel. Und hilflos auch, weil Ärztinnen und Ärzte für derartige Gespräche nicht geschult seien. Heike Gudert fordert darum als Folge ihres Forschungsprojekts, dass Gespräche mit schwerkranken Patienten Teil der ärztlichen Ausbildung werden. Damit schwerkranke Menschen auch am Lebensende gut begleitet werden, bleibt viel zu tun. Die Endlichkeit, sagt Heike Gudert, sei immer noch ein Tabu, auch wenn das Thema Sterbehilfe omnipräsent sei.
Marlene Sandrin. In einer Minute ist es 1. Gleich reden wir im 1. und 4. über Al Jazeera, den einflussreichsten Fernsehsender der arabischen Welt. Vor 20 Jahren ging Al Jazeera erstmals auf Sendung. Bei uns zu Gast ist ein Journalist, der viele Jahre für den Sender gearbeitet hat. Nach den Schlagzeilen heute mit Fabian Schlorp.
Irakische Armeeeinheiten haben nach Angaben eines Generals die östlichen Bezirke der Stadt Mosul erreicht. Sie versuchten weiter Richtung Zentrum der Stadt vorzurücken. Die Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat leisteten jedoch erbitterten Widerstand. Nachbeben haben in den bereits verwüsteten Regionen Italiens weitere Gebäude einstürzen lassen. Die italienische Erdbebenwarte gibt die Stärke des größten Nachbebens von heute früh mit 4,7 an. Die SVP will langfristig Steuern und Abgaben in der Schweiz auf 30% der Wirtschaftsleistung senken. Sie fordert deshalb den Bundesrat auf, zu prüfen, auf welche Aufgaben der Staat verzichten könne.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.